Das Zwergennest, Teil 2. Es war eine recht klare Vollmondnacht, und seine Gedanken ließen ihn lange nicht schlafen. Er hörte im Dorfe die Kirchenuhr schlagen, und endlich verkündigten ihm 12 Schläge, dass Mitternacht herangekommen sei. Jetzt nahm er sich aber ernstlich vor, einzuschlafen, wandte sich auf seinem Lager herum und wollte die Augen schließen, als er im Zimmer ein leises Räuspern und Husten hörte. Er riss die Augen weit auf, und wer beschreibt sein Erstaunen, als er neben sich ein kleines Männchen erblickte, das kaum eine Spanne lang war. Es war angetan mit einem zimtfarbenen Röckchen, kurzen Höschen und schwarzen Strümpfen mit Schuhen, auf denen silberne Schnallen befestigt waren, die aber gegen die ganze Figur so groß erschienen, dass er kaum begreifen konnte, wie das kleine Wesen sie fortzuschleppen vermochte. Anfangs glaubte der Weber, er träume, und rieb sich ganz bestürzt die Augen. Er besann sich auf dies und jenes, fand aber, dass er vollkommen wach sei. Das kleine Männchen indessen spazierte im Zimmer hin und her, besah sich die neuen hölzernen Tische, sprang mit einem Satz an die Fenster hinan und klopfte mit einem kleinen Stöckchen, das es in der Hand trug, mit zufriedenem Lächeln an die neuen blanken Fensterscheiben. Auch die Reinlichkeit des Bodens und die frischen weißen Wände schienen ihm zu gefallen, denn es wiegte zufrieden sein kleines Haupt und gab durch allerhand murmelnde Töne sein Wohlgefallen zu erkennen. Der Weber, der dies alles mit Verwunderung angesehen hatte, richtete sich jetzt von seinem Lager in die Höhe und wollte durch ein bemerkbares Räuspern und Husten dem kleinen Manne ebenfalls seine Gegenwart kundtun. Doch dieser ließ sich anfänglich gar nicht stören, sondern winkte ihm nur mit der Hand, als wolle er ihm sagen, »Gleich, gleich«, und setzte seine Untersuchung fort. Endlich aber schien er alles genau besichtigt zu haben, schwang sich mit einem Satz auf den Tisch, der neben des Webers Bette stand, und setzte sich da auf einen großen Laib Schwarzbrot zurecht, von dem er von Zeit zu Zeit ein Bröckchen in den Mund steckte. Nachdem sowohl der Weber als das Wichtelmännchen sich eine Zeit lang stillschweigend angesehen, sagte das Männchen mit einer krähenden Stimme, indem es vom Sitze aus nochmals seinen Blick in dem Zimmer herumfahren ließ, »Wir freuen uns sehr, mein lieber Freund, einen Mietsmann erhalten zu haben, der unsere Sachen so ordentlich in Stand gesetzt hat. Wenn du auch sonst die Bedingungen, die wir als die Eigentümer dieses Hauses von dir mit Recht fordern können, zu unserer Zufriedenheit erfüllst, so werden wir hoffentlich recht wohl miteinander fortleben können.« Der Weber, dem es nicht eingefallen war, hier in dem früher so verfallenen Zwergennest auch noch Miete zu bezahlen, horchte auf. Aber er war zu klug, um es mit diesem fürchterlichen Wesen zu verderben, und erkundigte sich bescheiden nach den Bedingungen seines neuen, sonderbaren Mietsherrn. Der Zwerg erzählte ihm mit kurzen Worten die Geschichte des Schäfers, dessen unvernünftige Herde sein ganzes Volk aufs Schwerste bedrängt und belästigt hatte. Er setzte hinzu, dass bei des Schäfers Vertreibung aus diesem Hause das Zwergenvolk keine Bosheit gegen das Menschengeschlecht hatte ausüben wollen, sondern es sei ihnen nur darum zu tun gewesen, Ruhe zu bekommen. Konrad, der durch die freundliche Anrede des Männleins und durch den gutmütigen Ausdruck auf dem Gesicht desselben sich von seiner anfänglichen Bestürzung erholt hatte, sagte zu ihm, wie sehr er sich freue, unvermutet eine so vornehme Bekanntschaft zu machen, und er hoffe, dass ihm die Mietsbedingungen so gestellt würden, dass er darauf eingehen könne. Freilich, Geld oder Geldeswert, Silber oder Gold sei bei ihm nicht zu finden. Der Zwerg brach sich ein ziemliches Stück Brot ab und erwiderte ihm lächelnd, Die unnützen Artikel, die du uns nennst, sind es nicht, welche uns erfreuen oder nützen können. Mit Gold und Edelsteine sind wir genugsam versehen und deswegen in euren Augen ein reiches Volk. Doch fehlt uns manches, was wir nur durch die Hilfe guter und fleißiger Menschen erwerben können. Wir haben dich seit deiner Kindheit nicht aus den Augen gelassen und mit Vergnügen gesehen, dass dein Herz sich vom Trug und Arglist frei erhalten hat. Und dies ist mit ein Grund, warum wir uns deiner Besitznahme unseres Eigentums, des kleinen Hauses hier, nicht widersetzt haben. Wir Zwerge wissen auch die menschlichen Tugenden zu schätzen und halten uns lieber in der Nähe frommer und fleißiger Menschen auf, als bei solchen, denen diese Eigenschaften fehlen, zu denen, beiläufig gesagt, auch der Schäfer, der früher hier wohnte, gehörte. Bleibe deshalb fleißig, wie du bis jetzt gewesen, arbeite still für dich, und es soll dir an unserem Beifall und unserer Hilfe nicht fehlen. Jetzt aber höre auf unsere Mietsbedingungen, die darin bestehen, dass du uns jeden Monat einmal in einer Nacht, wenn der Mond voll am Himmel steht, deine Gerätschaften und selbst einen Webstuhl zu unserem Gebrauche überlässt. Sei in solchen Stunden nicht vorwitzig, sondern begib dich in deine Kammer, und wir wollen schon dafür sorgen, dass dich alsdann ein tiefer Schlaf überfällt, der dich verhindert, das Geräusch unserer Arbeit zu hören.« Bei den letzten Worten wurde das Gesicht des Zwerges ernster, und er schloss seine Rede, indem er sagte, »Merk dir ja, dass du nicht vorwitzig sein sollst, unserer Arbeit zuzusehen, und merke dir auch dabei, dass nur, solange dein Herz frei von den gewöhnlichen Lastern der Menschen ist, wir in solchen Stunden imstande sind, dich in Schlaf zu versenken, dass es aber nicht in unserer Macht liegt, Gedanken an böse Taten, die du vollbracht, zu beseitigen oder dich von Gewissensbissen zu befreien.« Der Weber hatte dies alles ruhig mit angehört und sich freuend, so wohlfeile Mietsbedingungen erhalten zu haben, schlug er vergnügt in die dargebotene Hand des Zwerges ein, mit dem Versprechen, das Seinige beitragen zu wollen, damit die Arbeit der Zwerge nie gestört würde. Nach diesem abgeschlossenen Bündnis sprang das Männchen von dem Brot herunter, lächelte den jungen Mann noch einmal freundlich an und verschwand. Der Weber legte sich auf die andere Seite und schlief jetzt bis zum hellen Morgen. Am anderen Tag war sein erster Gang in die Stadt, um sich dort Arbeit zu suchen. Und da war es auch schon, als ob ihn ein guter Geist begleitete. Denn gleich bei dem ersten Kaufmann, wo er anfragte, wurde ihm eine gute Aufnahme zuteil. Und nachdem ihn der Werkmeister desselben gehörig geprüft und dadurch ersehen, dass der junge Mann wirklich in der Weberei gut erfahren sei, ließ er seinen Namen in das große Buch eintragen, wog ihm Seide und Baumwolle zu, die er mitnehmen durfte, um einen schönen Stoff daraus anzufertigen. Zu Hause angekommen, machte sich der Weber gleich mit allem Fleiß in das Geschäft, und es war ihm noch nie die Arbeit so schnell von der Hand gegangen, dass er sich selber darüber wundern musste. All die kleinen Unfälle, die sonst dem geschicktesten Meister begegnen, kamen bei ihm höchst selten vor. Es rissen ihm selten die Fäden in der Kette, und die vielen Schnüre an seinem Webstuhl verwickelten sich nie ineinander. Wenn er an seinem Spulrad saß, um die Seide auf die kleinen Röllchen zu wickeln, die dann in das Weberschiffchen gelegt werden, so musste er sich oft darüber wundern, mit welcher Blitzesschnelle das Rad herumlief und dass sich der Faden nie verwirrte, sondern immer glatt auf der Spule lag, als sei er mit der größten Langsamkeit und Sorgfalt aufgewickelt. Andere Weber mussten zu diesem Zweck ein paar kleine Buben halten. Allein er verrichtete dieses Geschäft des Abends im Zwielicht alleine und hatte in kurzer Zeit für den ganzen folgenden Tag genug solcher Spulen vorrätig. wenn der Mond abends am Himmel wieder sichtbar wurde und die weiße Sichel so stand, dass man mit der linken Hand hineingreifen konnte, so war der Mond im Wachsen, und es ging auf die Nacht zu, wo Konrad den Zwergen durch Überlassung seines Webstuhles den Mietzins zu errichten hatte. In diesen Zeitpunkten wusste er es immer so einzurichten, dass seine Arbeit für den Kaufmann in der Stadt beendet war, und er bemühte sich alsdann, den leeren Webstuhl in schönste Ordnung zu bringen, damit die kleinen Männer sich in keiner Weise über ihn zu beklagen hätten. In der Nacht, da der Mond voll wurde, legte er sich in sein Fenster und sah hinaus in die Gegend, wo die blauen Nebel so langsam aufstiegen, hörte, wie die Heimchen im Grase sangen, und schaute dem allen vergnügt so lange zu, bis der Himmel in der Gegend der Zwergenburg anfing heller und heller zu werden und der Mond langsam aufstieg. Dann begab er sich auf sein Lager, und da ihn keine bösen Gedanken quälten, so schlief er bald ein. Zuweilen glaubte er so beim Einschlafen ein sonderbares Summen und Getreibe zu hören. Doch da er von Natur nicht vorwitzig war, bekümmerte er sich nicht darum und fiel bald in einen festen Schlaf. Als er nach einer solchen Nacht zum ersten Mal am anderen Morgen aufstand und an seinen Webstuhl trat, sah er deutlich, dass die Zwerge in der Nacht gearbeitet hatten, denn hier und da, zwischen den Schnüren und an dem Holze, hing ein kleines Flöckchen Seide von wunderbarer Farbe, und ein Goldfaden blitzte ihm vom Boden entgegen. An dem Weberbaum, auf den die fertigen Stoffe aufgewickelt werden, bemerkte er einen schmalen Streifen Zeug, den die Zwerge beim Abschneiden hatten hängen lassen, von so wundervoller Zeichnung und Farbe, wie er früher nie etwas Ähnliches gesehen. Er nahm dasselbe herunter, untersuchte es genau, und als er das nächste Mal in die Stadt kam, bat er sich von dem Werkmeister des Kaufmanns Seide in ähnlicher Farbe aus und schickte sich dann zu Hause an, die Arbeit der Zwerge nachzumachen. Wenn ihm dies auch nicht vollkommen gelang, so brachte er doch einen so schönen Stoff zu Wege, wie der Werkmeister noch nie gesehen und der ihn mit teurem Gelde bezahlt wurde. Durch die letzte Arbeit wurde man in der Fabrik des Kaufmanns auf den jungen Weber aufmerksamer, und die Herren und Werkmeister, die ihn auch früher wohl als einen fleißigen Arbeiter angesehen, aber nicht weiter beachtet hatten, beschäftigten sich mit ihm aus dem Grund zu erfahren, ob die schöne Zeichnung des Stoffes auch wirklich von ihm sei, und um ihn alsdann recht zu ihrem Nutzen zu gebrauchen. Der arme Weber, der, wie wir früher gehört haben, von seiner Kindheit an nie recht beachtet, noch weniger ausgezeichnet worden war, der fühlte sich durch das Benehmen des Werkmeisters und der jungen Kaufleute außerordentlich geschmeichelt. Diese zogen ihn abends mit in ihre Gesellschaften, und wenn er sich auch anfangs in diesen Kreisen, wo viel Bier und Wein getrunken wurde, und wo sich die Unterhaltung nicht gerade um die saubersten Gegenstände herumdrehte, nicht heimisch fühlte, wozu hauptsächlich noch kam, dass sein schlichtes Wams neben diesen Jüngern des Merkurs, die geschniegelt und gebügelt, geschnürt und frisiert waren, etwas sehr abstach, so löste doch der Dampf des Weines und die kunstreiche Arbeit des geschickten Webers diese Standes- und Kleidungsunterschiede leicht auf. Bisher hatte Konrad mit dem, was er durch seine Arbeit verdiente, sehr gut leben können, ohne dass er sich gerade hatte bei derselben zu sehr anstrengen müssen. Doch da bei diesen nächtlichen Schmausen und Trinkgelagen der Stadt sein Geld unbegreiflich schnell verschwand, so sah er sich bald gezwungen, zu den Stunden, die er bisher gearbeitet hatte, morgens und abends noch einige hinzuzufügen, um seinen Verdienst zu erhöhen und das nötige Geld zu den Abendunterhaltungen herbeizuschaffen. Zuweilen, wenn er so spät in der Nacht nach Hause kam, fiel es ihm wohl ein, dass er bei seinem jetzigen Leben nicht ganz auf dem rechten Wege sei, und wenn er alsdann durch die Ruine der Zwergenburg zu seiner Wohnung hinabstieg, so kam es ihm hie und da vor, als sehe er seinen kleinen Mietsherrn drunten auf einem Stein sitzen und ziemlich betrübt den Kopf gegen ihn schütteln. Doch überredete er sich leicht, er habe nicht recht gesehen und wollte in seinem Herzen nicht begreifen, weshalb der Zwerg nicht mit ihm zufrieden sein könne. Denn so oft sich der Mond füllte, brachte er nach wie vor seinen Webstuhl in Ordnung und hatte es noch nie gewagt, eine solche Nacht außer dem Hause zuzubringen, was aber hauptsächlich wohl daher kam, weil er begierig war, gleich am anderen Morgen das schmale Streifchen Zeug von dem Weberbaum zu nehmen, das ihm die Zwerge regelmäßig übrig ließen und wonach er die kunstreichen Arbeiten machte, die den Werkmeister in der Stadt und die Herren so in Bewunderung setzten. Doch einstmals mochte er entweder mit seinem Kalender nicht in Ordnung sein oder denken, die Elfen könnten auch ohne ihn fertig werden. Genug, er schnitt am Abend vor einer Vollmondnacht seine fertige Arbeit von dem Webstuhl herunter und brachte sie nach der Stadt, wo dieselbe alsbald in Empfang genommen wurde, und seine Bekannten ihn nicht eher losließen, bis der Mond hoch am Himmel stand. Beim Nachhausegehen fiel es ihm doch ein bisschen ängstlich aufs Herz, dass er seinen Mietsmann vernachlässigt, indem er ihm den Webstuhl nicht gehörig in Ordnung gebracht und die Nacht außer Hause geblieben sei. Wenn ihm auch unter diesen Betrachtungen der Gedanke aufstieg, jetzt schnell nach Hause zu eilen, um die Zwerge bei ihrer vollen Arbeit zu sehen, so hatte er doch zu viel Angst vor den kleinen Wesen und zu viel Scheu vor seinem gegebenen Wort, sie nicht zu belauschen. War überhaupt noch nicht verderbt genug, seine Versprechungen so in den Wind zu schlagen. Da es auch gerade um diese Zeit Sommer war, so verbrachte er den Rest der lauwarmen Nacht unter einer alten Tanne, wo er sich ins Moos streckte und bald einschlief. Henning Fieser las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.